Richtigkeit der sittlichen Wesenheiten aus und macht sich selbst zu den Mächten seines Handelns. Sein Tun und seine Worte widersprechen sich immer und ebenso hat es selbst das gedoppelte widersprechende Bewusstsein der Unwandelbarkeit und Gleichheit und der völligen Zufälligkeit und Ungleichheit mit sich. Aber es hält diesen Widerspruch seiner selbst auseinander und verhält sich daher wie in seiner rein negativen Bewegung überhaupt.
Also Ähnlichkeiten mit Äußerungen von hochrangigen Politikern sind nur zufällig. Also ich erinnere mich da immer wieder daran, dass so Antworten kommen, wie darüber müssen wir dann, muss ich mich dann noch mit Fachleuten darüber beraten. Nicht? Also gar nichts gesagt, aber dann werden trotzdem die politischen Entscheidungen auf Basis dessen, was man gar nicht weiß, getroffen. Also dieses Auseinanderhalten der Pole des Widerspruchs ist nun genau das, was der Skeptizismus zur Selbstimmunisierung gegen Kritik in Anspruch nimmt, aber selber das Gegenteil an sich selbst erfährt.
Im Skeptizismus erfährt das Bewusstsein in Wahrheit sich als ein sich selbst widersprechendes Bewusstsein. Es geht aus dieser Erfahrung eine neue Gestalt hervor, welche die zwei Gedanken zusammenbringt, die der Skeptizismus auseinanderhält. Die Gedankenlosigkeit des Skeptizismus über sich selbst muss verschwinden, weil es in der Tat ein Bewusstsein ist, welches diese beiden Weisen an ihm hat.
Also Denken und Tun sollen Hegel zufolge nicht disparat auseinanderfallen. Die Unwandelbarkeit der Gedankenfreiheit und das Handeln muss gegeneinander verflüssigt werden. Die Gedoppeltheit muss ausgetragen werden und der Widerspruch nicht davon abgehalten werden. Dann kommt es zu einer neuen Gestalt des Bewusstseins.
Diese neue Gestalt ist hierdurch ein solches, welches für sich das gedoppelte Bewusstsein seiner als des sich befreienden, unwandelbaren und sich selbst gleichen und seine als des absolut sich verwirrenden und verkehrenden und das Bewusstsein dieses seines Widerspruchs hat.
Also dieser Widerspruch muss beseitigt werden, weil es Hegel zufolge bei einem Widerspruch nicht bleiben darf, nicht? Sondern er in einer Bewegung des Geistes sich auflösen muss. Nicht? Gibt ja einen berühmten Satz von Ernst Bloch da in Subjekt und Objekt, also sein Hegel-Buch, dass also wer sich andauernd widerspricht, kein Dialektiker ist, sondern ein Schwafler. Nicht? Also der Widerspruch muss beseitigt werden. Stoizismus und Skeptizismus werden nun gegen sich wechselseitig ausgespielt. Die reale Möglichkeit und die Verwirklichung geraten so auch in einen Widerspruch, der ins Unglück, nicht, führt, in das unglückliche Bewusstsein.
Im Stoizismus ist das Selbstbewusstsein die einfache Freiheit seiner selbst. Im Skeptizismus realisiert sie sich, vernichtet die andere Seite des bestimmten Daseins, aber verdoppelt sich vielmehr und ist sich nun ein Zweifaches. Hierdurch ist die Verdoppelung, welche früher an zwei Einzelne, an den Herrn und den Knecht sich verteilte, in eines eingekehrt, die Verdoppelung des Selbstbewusstseins in sich selbst, welche im Begriffe des Geistes wesentlich ist, ist hiermit vorhanden. Aber noch nicht ihre Einheit. Und das unglückliche Bewusstsein ist das Bewusstsein seiner als des gedoppelten, nur widersprechenden Wesens.
Also ein Schritt vor und zwei zurück, wobei man dann nicht beim Ausgangspunkt ankommt, sondern auf einer höheren Stufe. Die Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit waren zuerst auf Herr und Knecht verteilt. Diese Verdopplung ist beim Skeptizismus auch noch da, aber eben nicht mehr auf Herr und Knecht verteilt, sondern in einem Bewusstsein, das beides nicht zusammenbekommt. Dies wird aber nun gerade dem Bewusstsein nun zur Aufgabe, der es nicht gern sich stellt, weil es daran unglücklich wird. Herbert Marcuse spricht im Eindimensionalen Menschen davon, dass gerade das in der Kulturindustrie und anderer Propaganda den Menschen ausgetrieben werden soll. Nicht? Das unglückliche Bewusstsein wird verboten, schreibt er dort. Denn niemand will als unglücklich erscheinen. Nun aber kann man das nicht, wenn man die Gedanken zusammenhalten will. Aber Hegel will natürlich auch das unglückliche Bewusstsein wieder aufheben.
Dieses unglückliche Bewusstsein, in sich entzweite Bewusstsein, muss also, weil dieser Widerspruch seines Wesens sich ein Bewusstsein ist, in dem einen Bewusstsein immer auch das andere haben und so aus jedem unmittelbar, indem es zum Siege und zur Ruhe der Einheit gekommen zu sein meint, wieder ausgetrieben werden. Seine wahre Rückkehr aber in sich selbst und seine Versöhnung mit sich wird den Begriff des lebendig gewordenen und in die Existenz getretenen Geistes darstellen, weil an ihm schon dies ist, dass es als ein ungeteiltes Bewusstsein ein gedoppeltes ist. Es selbst ist das Schauen eines Selbstbewusstseins in ein anderes und es selbst ist beide und die Einheit beider ist ihm auch das Wesen. Aber es für sich ist sich noch nicht dieses Wesen selbst, noch nicht die Einheit beider.
Wir haben hier allerdings das irdische Jammertal und das Gute, Wahre und Schöne im Himmelreich, die beide nun in einem Bewusstsein sind. Etwas, was man jetzt aus der Philosophietradition kennt, nicht? Die berühmte Scheidung von Civitas Terrena und Civitas Dei bei Augustinus. Nicht? Aurelius Augustinus, das war also einer der Kirchenpäpste sozusagen, der Altväter des Christentums. Civitas Terrena, also übersetzt, ist also die irdische Stadt und Civitas Dei ist sozusagen die himmlische, nicht? Also Gottes Stadt. Das Bewusstsein ist die absolute Unruhe, die Identität von Wandel und Gleichheit und daher die absolute Zerrissenheit. Das unglückliche Bewusstsein ist die erste Gestalt, der diese Verdopplung bewusst wird. Allerdings nur passiv, erleidend. Das unglückliche Bewusstsein weiß sich in Einheit mit dem göttlichen Unwandelbaren, als frei. Zum anderen ist es aber in seiner irdischen Existenz als endliches Wesen von ihm getrennt, abhängig vom erbärmlichen Weltlauf. Dieser Widerspruch führt in die Verzweiflung, der eine Sehnsucht nach Erlösung entspringt. War der Skeptiker ignorant und allmächtig, so ist das unglückliche Bewusstsein verzweifelt und ohnmächtig. Die göttliche Welt gilt als die wahre Welt, die irdische als die unwahre. Das religiöse Bewusstsein dringt aber auf deren Einheit. Also des unwandelbaren, allgemeinen, unendlichen einerseits, des einzelnen endlichen andererseits.
In dieser Bewegung aber erfährt es eben dieses Hervortreten der Einzelheit am Unwandelbaren und des Unwandelbaren an der Einzelheit. Es wird für es die Einzelheit überhaupt am unwandelbaren Wesen und zugleich die seinige an ihm. Denn die Wahrheit dieser Bewegung ist eben das Einssein dieses gedoppelten Bewusstseins. Diese Einheit wird ihm aber zunächst selbst eine solche, in welcher noch die Verschiedenheit beider das Herrschende ist. Es ist dadurch die dreifache Weise für dasselbe vorhanden, wie die Einzelheit mit dem Unwandelbaren verknüpft ist. Einmal geht es selbst sich wieder hervor, als entgegengesetzt dem unwandelbaren Wesen. Und es ist in den Anfang des Kampfes zurückgeworfen, welcher das Element des ganzen Verhältnisses bleibt. Das andere Mal aber hat das Unwandelbare selbst an ihm die Einzelheit für es, so dass die Gestalt des Unwandelbaren ist, an welches hiermit die ganze Weise der Existenz hinübertritt. Das dritte Mal findet es sich selbst als dieses Einbaren. Das erste, Unwandelbare, ist ihm nur das Fremde, die Einzelheit verurteilende Wesen, in dem das andere eine Gestalt der Einzelheit wie es selbst ist, so wird es drittens zum Geiste, hat sich selbst darin zu finden, die Freude und wird sich, seine Einzelheit mit dem Allgemeinen versöhnt zu sein, bewusst.
Ja, das ist natürlich ein christlicher Gedanke, nicht? Im jüdischen Bilderverbot ist jede theoretische Verendlichung des Absoluten ausgeschlossen. Dies könnte ja auch nur einem Messias gelingen. Im Christentum, wo die Erlösung schon geistlich gebracht haben, so kommt es Zusammenschluss von Allgemeinen und Einzelnen durch die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Hegel rekurriert allerdings auf Religion, weil es um diese Versöhnung ihm geht. Religion ist zwar noch nicht Geist, aber bereits dessen Vorstellung und daher ein Übergang zur Selbsterkenntnis und Erscheinung des Geistes. Dann aber nicht im Sinne eines irdischen Jammertals, das die Menschen durchschreiten müssen, um zum wahren Leben nach dem Tode zu kommen. Im Christentum wird Hegel zufolge Versöhnung von Gott und Welt gedacht, aber nicht vollkommen, weil es noch bloß vorgestellt wird. Sache der endlichen Einwillungskraft ist. Aber das unglückliche Bewusstsein leidet an der Einheit von Unendlichem und Endlichen. Diese Einheit wird vom unglücklichen Bewusstsein leidend erlebt. Das Scheitern der Vermittlung macht das Unglück aus. So einfach ist eben Versöhnung nicht erreichbar. Wenn wir in der protestantischen Ethik die Arbeit als Gottesdienst auffassen, während das wirkliche Leben ausgeklammert bleibt, also in der Askese wird die Begierde, die eigentliche Natürlichkeit geleugnet, was Hegel zufolge gerade dazu führt, dass die Menschen darauf sich fixieren. Die Arbeitsteilung ermöglicht daher in der Priesterschaft eine eigene Kaste zu schaffen, der die Vermittlung zu Gott delegiert wird. Dies ist dann eine mittelbare Beziehung, die dann auf Gottesdiener hinausläuft, die das Unwandelbare dem unwesentlichen Bewusstsein vermitteln.
Diese mittelbare Beziehung ist hiermit ein Schluss, in welchem die sich zuerst als gegen das an sich entgegengesetzt fixierende Einzelheit mit diesem anderen Extreme nur durch ein drittes zusammengeschlossen ist. Durch diese Mitte ist das Extrem des unwandelbaren Bewusstseins für das unwesentliche Bewusstsein, in welchem zugleich auch dies ist, dass es ebenso für jenes nur durch diese Mitte sei und diese Mitte hiermit eine solche, die beide Extreme einander vorstellt und der gegenseitige Diener eines jeden bei dem anderen ist. Diese Mitte ist selbst ein bewusstes Wesen, denn sie ist ein das Bewusstsein als solches vermittelndes Tun. Der Inhalt dieses Tuns ist die Vertilgung, welche das Bewusstsein mit seiner Einzelheit vornimmt.
Also diese Dinge werden in dieser Schrift im Religionskapitel dann wieder aufgegriffen. Es geht hier ja um das Verhältnis von irdischer Welt und göttlicher. Also was wir jetzt mal übersetzen können als eine ideale Welt und der wirklichen Welt, in der wir leben und leben müssen. Die Askese, also die Vertilgung, welche das Bewusstsein mit seiner Einzelheit vornimmt, ist etwas, was Hegel gar nicht anstrebenswert hält. Er möchte das Himmelreich auf Erden. Dagegen möchte ich nun hier gar nicht wettern, im Gegenteil, wobei wir ja wohl eher nicht wissen, wie eine himmlische Welt ausschaut, weil wir sie ja nur denken können. Aber das bewusste Wesen kann immerhin sich vom Tun und Genusse befreien, die nach Hegel anzustreben wären und dann von einem selbst, was nach Hegel ist es natürlich nicht anzustreben, sondern man soll nach dem Genusse und dem Streben nach dem Genusse, das sollte man immer wieder streben, nicht? weil einem dann das Himmelreich von selber zufalle. Nicht?
Na, dann nochmal Hegel. In ihr also befreit dieses sich von dem Tun und Genusse als dem Seinen. Es stößt von sich als für sich seinem Extreme das Wesen seines Willens ab und wirft auf die Mitte oder dem Diener die Eigenheit und Freiheit des Entschlusses und damit die Schuld seines Tuns. Dieser Vermittler, als mit dem unwandelbaren Wesen in unmittelbare Beziehung, dient mit seinem Rate über das Rechte. Die Handlung, indem sie Befolgung eines fremden Beschlusses ist, hört nach der Seite des Tuns oder des Willens auf, die eigene zu sein. Es bleibt aber noch ihre gegenständliche Seite dem unwesentlichen Bewusstsein, nämlich die Frucht seiner Arbeit und der Genuss. Diesen stößt es also ebenso von sich ab und leistet wie auf seinen Willen so auf seine in der Arbeit und im Genusse erhaltene Wirklichkeit Verzicht, auf sie teils als auf die erreichte Wahrheit seiner selbstbewussten Selbstständigkeit, indem es etwas ganz Fremdes, ihm Sinnloses vorstellt und sprechen sich bewegt, teils auf sie als äußerliches Eigentum, indem es von dem Besitze, den es durch die Arbeit erworben, etwas ablässt, teils auf den gehabten Genuss, indem es ihn im Fasten und Kasteien auch wieder ganz sich versagt.
Ja, das ist dann eher nur eine temporäre Angelegenheit, die Fastenzeiten. Nicht? So, Hegel hat da ein sehr positives Verhältnis zum Christentum und hat etwas gegen diese calvinistische oder so, protestantische Ethik gehabt. Nicht? Dass seine Bücherrechnungen waren ja auch niedriger als seine Weinrechnungen. Also er strebte durchaus nach Genuss und war also eben halt der Auffassung, dass wer nach Genuss und gutem Leben strebt, nicht, dem würde das Himmelreich dann von selber zufallen. Nicht? Also so gesehen war Hegel dann durchaus weltfromm. Nicht?
Ja, ich glaube, da müssen wir noch mal genauer hinschauen, denn er hatte ja auch eine Affinität zu Meister Eckhart. Und auch der predigte ja das Lassen können von all dem, was dem Körper geschuldet ist und sich in Gestalt einer Begierde dann manifestieren konnte. Aber da können wir ja noch an anderer Stelle noch mal drauf zurückkommen.
Hegel war ja also im Vergleich zu Kant sehr sinnesfroh, nicht? In seinem Denken.
Ich glaube, dass der Kant auch nicht ganz so asketisch gelebt hat, wie es oft dargestellt wird. Aber du hast durchaus recht. Also Hegel war dem Leben zugeneigt. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, was er theoretisch vertreten hat. Also nicht nur Hegel jetzt, sondern der Idealismus insgesamt steht für eine Position, die dem Leben abgewandter ist als das, was man unter Materialismus versteht. Denn dann hätte es keine materialistische Theorie mehr bedürft. Dann bedürfte es gar keine Kritik des Idealismus, wenn die jetzt sozusagen schon so lebensfroh gewesen wäre.
Ja, das, was Adorno da ja, also gerade in den drei Studien zu Hegel, also wo da über den Erfahrungsbegriff Hegels auch die Rede ist, was er dort immer wieder ausführt, ist, dass er eigentlich die Kritik selber immer Hegel entnimmt, weil es diese Elemente dort auch gibt.
Ja.
Also wenn hier schon im Selbstbewusstsein das Kapitel da in Hinsicht des unglücklichen Bewusstseins theologisches, also religiöses hineinkommt, gar nicht mal so sehr explizit ausgedrückt. Nicht? Das muss man dann ja auch mal sehen. Der wollte ja auch keinen Ärger haben. Nicht? Also hat er das so ein bisschen verborgen. Nicht? Es ist dann vom Unwandelbaren die Rede. letztendlich, was ist denn ein Gott, nicht, der im Selbstbewusstsein ist, nicht? Also genau wie die endlichen Dinge ist er im Selbstbewusstsein und nicht so sehr transzendent, wie das in der jüdischen Religion beispielsweise ist, nicht? Also für ihn ist das Christentum dann doch eine Vorstellung, wo das Unendliche im Endlichen, nicht, sich zeigt, nicht? Das ist eine Verendlichung des Absoluten drin, aber in einem Sinne, das ist nicht platonisch, sondern eher aristotelisch. Das ist also als Gott ist dann weltimmanent, nicht? Das sind Vorstellungen, die in ähnlicher Art und Weise teilweise auch bei Schelling vorkommen, wobei Schelling die Transzendenz der nicht und die äußere Existenz mehr betont und auch die Offenbarung mehr betont als Hegel. Nicht? Hegel ist da mehr Kantnähe, nicht, einer philosophischen Religion, also einer natürlichen Religion. Und Schelling hat ja eine Philosophie der Mythologie und eine Philosophie der Offenbarung geschrieben. Nimmt also dann geistigen Erfahrungsweisen mehr Raum. Nicht? Das gibt es bei Hegel teilweise auch, aber eben halt nicht in diesem Ausmaße. Nicht? Aber jetzt wollen wir mal einen theologischen Komponisten nochmal hören. Also Olivier Messiaen, das Prélude Nummer 2. FSK 93, Hoch 1 ist 1, eine Diskussion über Dialektik. Wir befinden uns in einer Diskussion über das Selbstbewusstseinskapitel bei Hegel, das es sehr in sich hat und eines der meistdiskutierten Kapitel ist, was Hegel angeht. Wir haben in diesem Kapitel jetzt auch schon diskutiert, also dass es hier um Leben, Lebendiges und so etwas gibt. Das hatten wir uns da nochmal vorgenommen, das nochmal genauer zu fassen. Also in dieser Suhrkamp-Ausgabe wird das hier auf Seite 139 da in diesem Begierde-Kapitel genauer aufgefasst. Wir hatten das schon einmal genauer gemacht, aber unter dem Aspekt, was heute jetzt diskutiert worden ist, also Stoizismus, Skeptizismus und unglückliches Bewusstsein, wird das ja auch wieder, wird das auch wieder von Bedeutung. Nicht? Also das so etwas wie Selbstbewusstsein setzt voraus lebende Wesen. Nicht, das könnte man jetzt irgendwie beispielsweise bei Gotthard Günther in dem Bewusstsein der Maschinen gucken. Nicht, dass so etwas wie Selbstbewusstsein von Maschinen gar nicht möglich ist. Nicht? Er schreibt da so an interessanten Stellen über Bewusstsein der Maschinen, dass dieses immer auf einen Menschen angewiesen ist. Nicht? Also selbst ein Tier hat nicht so eine Art Selbstbewusstsein wie die Menschen, aber es lebt. Nicht? Und der Lebensprozess selber ist ja auch in einem bestimmten Sinne Erkenntnisprozess. Nicht? Evolutionstheorie hatte Hegel natürlich noch nicht im Auge, aber das bestätigt ja auch, dass also auch bei der Entwicklung der Arten Erfahrungsprozesse, nicht? Selektion, würden wir das heute nennen, eine Rolle spielen. Und in diesem Sinne wird ja auch das Verhältnis von Subjekt und Objekt ist dann nicht mehr so formalistisch ein Verhältnis von Form und Inhalt, nicht wie es bei Kant noch war, sondern das Verhältnis von Subjekt und Objekt ist bei Hegel als lebendig gedacht. Nicht?
Ja, also ich würde da nochmal anders ansetzen, nämlich zunächst mal einfach auf diese Differenz von Bewusstsein und Selbstbewusstsein kommen. Also nicht umsonst gibt es diese unterschiedlichen Termini, und was Hegel ja zeigt, ist, dass es zunächst so etwas gibt wie, also das jetzt alles sehr verkürzt, und ich meine, die Phänomenologie des Geistes ist eines der schwierigsten Werke überhaupt, aber wenn man überhaupt davon etwas über dieses Medium vermitteln kann, dann wohl in dieser Richtung, dass man sagt, dass damit wir überhaupt über etwas reden können, so etwas wie ein etwas Geistiges in irgendeiner Form gegeben sein muss. Dieses Geistige existiert nicht unabhängig von einem Körper, also von einem Leib. Ist also kein reiner Geist, der sich dann nur auf sich selbst bezüge, selbst wenn es den reinen Geist gäbe und man das als ein Bewusstsein bezeichnen wollte, dann müsste es sozusagen noch etwas Unabhängiges von diesem Geist geben, etwas, was als möglicher Gegenstand dieses Geistes, auf den er sich bezieht, das müsste vorhanden sein. Also, Deshalb fängt Hegel ja mit sinnlicher Gewissheit, Wahrnehmen etc. alles an. Es gibt also so etwas wie einen Geist, dem etwas gegeben ist, der von irgendetwas affiziert wird. Und das, wovon er affiziert wird, versucht er dann sukzessive als in einem Prozess zu bestimmen. Und nur als Nebenbemerkung, man könnte die Phänomenologie des Geistes ja auch als eine Entwicklungspsychologie lesen, also in Analogie zur Entwicklung eines kleinen Kindes hin zu einem erwachsenen Menschen, aber nur als Randbemerkung.
Es gibt sogar eine Arbeit, die das mit Piaget oder begreift.
Gut, und dann kommt er irgendwann zu der Feststellung, das hatten wir ja sehr hegelnah bereits ausgeführt, dass wir von einem Bewusstsein oder einem bewussten Sein reden können. Das genügt aber noch nicht, sondern dieses Bewusstsein muss sich sozusagen selbst Gegenstand werden, muss sich selbst sozusagen als Objekt begreifen und als Objekt begreifen, dem selbst nochmal Gegenstände außerhalb von ihm gegeben sind, die es bestimmen muss, können muss. Und daraus ergibt sich diese ganz komplizierte, dieses ganz komplizierte Verhältnis dieser unterschiedlichen Bestimmung, angefangen von Herr und Knecht über Stoizismus, Skeptizismus etc., die jeweils nicht nur, wie ich finde, Gestalten des Bewusstseins in der Vergangenheit, also die da nicht nur einfach referiert werden, sondern die tatsächlich auch immer Momente jedes aktuellen Bewusstseins sein können oder sind, und jeweils auch die Stellung des Geistes zur Objektivität, zur Welt zum Ausdruck bringen. Und da müsste man tatsächlich dann in jede einzelne Gestalt des Bewusstseins nochmal eindringen und en Detail dann versuchen zu sehen, inwieweit Hegel es bei Hegel dann eines Rekurses bedarf auf, das hatte ich anfangs ja gesagt, eben materielle Momente. Es ist nicht die Bewegung des Geistes in sich, die sich da nur durch den Widerspruch vermittelt vollzieht, sondern an bestimmten, an den Übergängen von Herdknecht zum Stoizismus, an dem Übergang von Stoizismus zum Skeptizismus jeweils, da gibt es Momente, wo man, denke ich, zeigen kann, er greift tatsächlich zurück auf etwas, was nicht Geist ist, sondern dem Körper, dem Menschen geschuldet ist, dem realen Leben. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, zu viel ausgeführt.
Das macht nichts. Also das Bewusstsein, also wird ja, es gibt ja so einen Satz des Bewusstseins, den Hegel dort immer im Hinterkopf hat, nicht? Oder Theorie des Vorstellungsvermögens hieß das mal in der nachkantischen Philosophie, nicht? Dass das Bewusstsein so etwas ist, was sich auf etwas bezieht, was es von sich selbst unterscheidet. Nicht? Da steckt ja schon so etwas wie Selbstbewusstsein an sich, muss man dann mit Hegel sagen, drin. Nicht? Wir beziehen uns auf etwas, nicht? Und unterscheiden es von uns. Und das ist schon der Fall bei simplen Zeigen auf etwas, nicht? Das ist ja das Minimum an Sprache, das wir verwenden muss, also jetzt das Gestische, nicht? Zeigen auf etwas, nicht? Oder aussprechen hier, nicht? Oder jetzt, nicht? Jetzt ist Nacht. Da sprechen wir ja im Grunde genommen etwas aus, was kontextabhängig ist. Also dazu müssen wir ja schon leben, um das überhaupt zu können. Nicht? Das ist Hegel natürlich sehr bewusst. Nicht? In der Logik, das hatten wir auch schon mal vor längerer Zeit gehabt, gibt es ja auch sogar ein Kapitel innerhalb von Begriff, Idee, das Leben heißt. Also das ist für Hegel ist das nicht so jenseitig immer von materieller Wirklichkeit, wie man das gemeinhin immer denkt, nicht? Wo man dann so denken als nominalistisch so als Zeichensystem nur handhabt. Nee. Nicht? Das ist bei Hegel immer schon mehr. Und dieses Begreifen, nicht, das im Begriff steckt, das kann man auch wirklich wörtlich und ernst nehmen in dieser Hinsicht. Nicht? Das Begreifen ist auch also in diesem handgreiflichen Sinne mitgemeint, nicht, wenn Hegel davon redet.
Und nicht nur das, es gibt, habe ich kürzlich wieder neu gelesen, in den Nürnberger Schriften einen schönen Satz, der lautet in etwa so: Schränkte das Lernen sich auf loses Empfangen ein, so wären die Sätze, die wir schreiben, nicht mehr, als wenn wir Sätze auf das Wasser schrieben. So.
Ja. Das wäre sehr schnell weg. Ja, also. Ja.
Also ihm geht es tatsächlich darum, dass durch das, was er auch schreibt, vermittelt, zu vermitteln intendiert, und er beansprucht ja an seinen Philosoph, der ein System konstruiert, aus einem Prinzip heraus die Totalität, die Mannigfaltigkeit aller Erscheinungen aus einem Prinzip hier lernen zu können. Er beansprucht Wahrheit und will damit allen vermitteln, wie die Welt in sich, im Innersten beschaffen ist. Dann hat das ja auch Konsequenzen für die Art, wie man zu leben hat, was man zu tun hat. Und da finde ich doch, also insbesondere dann wäre noch mal auf das Herr-Knecht-Kapitel zu reflektieren, in dem ja der Begriff des Eigensinns, den es, glaube ich, ansonsten in der Philosophiegeschichte so nicht gab, plötzlich eine ganz große Rolle spielt. Übrigens ein Begriff, der ja später von einem Soziologen, der der Frankfurter Schule nahe stand.
Oskar Nickt und Alexander Kluge haben damals ein Buch geschrieben, Geschichte und Eigensinn. Nicht?
Ja, also unter diesen Gesichtspunkten wäre sozusagen der Begriff des Eigensinns auch bei Hegel in diesem Kapitel nochmal zu betrachten und zu gucken, wie kommt er überhaupt auf so einen Begriff? Warum ist der Knecht sozusagen der Eigensinnige und nicht der Herr? Wie hängt das alles zusammen? Das wären sozusagen ganz, ganz spannende Fragen, die da an den Text ranzutragen wären.
Ja, das müssen wir im Zusammenhang mit dem Vernunftskapitel dann auch nochmal, da ist ja nicht nur von Eigensinn, dann auch so von, sogar von Eigendünkel, nicht?
Ja.
Die Rede. Also Eigensinn ist bei Hegel ja viel negativer, aber gedacht eigentlich. Und also das gibt da so ein Kapitel, ich blättere gerade, das Gesetz des Herzens und der Wahnsinn des Eigendünkels. Nicht?
Ja, ja.
Also die, das ist aus dem die Tugend und der Weltlauf. Nicht? Also die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewusstseins durch sich selbst. Mhm. Solche Dinge kommen dann da ja auch vor. Es ist tatsächlich, ist die Phänomenologie des Geistes ja eine gewisse, ja, strukturelle Geschichte des Intellektuellen, nicht? Also des,
das,
ja. Nicht, eine, gleichzeitig eine strukturelle Philosophiegeschichte, nicht? Es werden alle möglichen Kategorien, auch solche, die es noch gar nicht gab, nicht? Also die man heute vielleicht dann findet, die kommen da im Grunde genommen alle vor. Also man könnte jetzt auch den Wiener Kreis, also von Positivisten nehmen, oder könnte man dann Schlick oder so etwas nehmen und dann würde man Kategorien aus dem Bewusstseinskapitel durchaus wiederfinden. Nicht? Also sinnliche Gewissheit wäre ja die primitivste Form von Positivismus. Nicht? Und gleichzeitig auch die Widerlegung des Positivismus, nicht? Weil der ja immer ein Allgemeines immer wieder hineinkommt. Nicht? Und sinnliche Gewissheit ist ja immer noch ein noologischer Singularismus, könnte man sagen. Nicht? Unmittelbarer Bezug auf Gegenstände, der nicht ausreicht, weil wir dann keinen Inhalt festhalten können. Nicht? Das ist ja die erste Stufe da immer. Und die zweite Stufe, die Wahrnehmung, bedarf ja schon der Vermittlung durch ein Subjekt, nicht? Das auseinanderhält, also Ding und Eigenschaften. Also ein Einzelnes, das eine Mannigfaltigkeit von Allgemeinheiten in sich hat. Nicht? Das dann dadurch auch, durch diese subjektive Zutat, auch so etwas wie Täuschung dann ermöglicht. Nicht? Und Kraft und Verstand ist ja dann das, was die Zutat von Kant, nicht? Was dann überleitet zum Selbstbewusstsein. Nicht? Also wenn wir die Erscheinungen haben, muss ja etwas da sein, was die Erscheinung auslöst bei uns. Nicht? Wir haben da Bewusstseinstatbestände, aber die hängen ja zusammen mit etwas, was wir selber nicht produzieren. Nicht? Also diese Kräfte, die machen, dass wir irgendetwas wahrnehmen können. Nicht? Und unsere Wahrnehmung auf andere Wahrnehmung beziehen können. Und dies in, nicht nur in einer zufälligen, sondern auch in einer notwendigen Art. Nicht? Daher Kraft und Verstand und ein Gesetz und solche Sachen, dass da Dauerhaftes, Notwendiges festgehalten werden kann, das ist beansprucht. Und da ist dann die ganze kopernikanische Wende, also die Wende der Neuzeit, nicht die berühmte, ja dann durchdacht. Nicht? Und dann haben wir dann im Selbstbewusstsein dann all das, was das Bewusstsein noch interpretiert hat, als etwas, was völlig außen wäre. Nicht? Also außen vor dem Bewusstsein, könnte man sagen. Nicht? Das in, jetzt ist das alles im Bewusstsein, auch wenn das Selbstbewusstsein ist von noch nicht vom Anfang an schon selber begriffen hat. Hegel geleitet uns ja so, nimmt uns bei der Hand und geht dann durch diese Kategorien hindurch, nicht? Könnte man sagen. Also er leitet uns dann ja zur Begierde. Nicht? Das ist eine durchaus empirische Erfahrung, die wir machen. Also dass der Gegenstandsbezug ist dann nicht mehr gleichgültig, wie es einer Maschine wäre oder so etwas, nicht? Die eine Fotografie macht dann von der Welt oder so etwas. Das andere kann es ja nicht, kann sie ja nicht machen. Wir sind dann interessiert an der Welt, wenn wir Begierden haben. Das heißt, wir werden auch gleichzeitig auf uns selbst gestoßen. Nicht Begierde bedeutet ja, da müssen wir ja nicht an Sex denken, sondern bei anderen Formen Hunger, Durst und so weiter, wo da eine Homöostase gestört ist. Nicht? Da haben wir dann ein unangenehmes Gefühl, nicht Durst, Hunger, wobei das nicht unbedingt unangenehm ist, wenn wir den Gegenstand der Befriedigung dann auch noch haben. Nicht? Aber es ist eine Diskrepanz in uns, nicht? Die Humus, eine bestimmte Homöostasis unterschritten und wir möchten da irgendetwas, einen Gegenstand. Nicht? Da erwacht das Selbstbewusstsein. Nicht?
Ja, das heißt aber auch, dass eine Entwicklung des Bewusstseins hin zum Selbstbewusstsein ohne dieses Äußere, ohne das seinen Anstoß erhält durch ein von ihm Unterschiedenes, gar nicht denkbar wäre.
Ja, das ist etwas, was ja Kant ja auch bereits schon mal formulierte. Also er sagte, also die Wirklichkeit der Welt ist ja noch nicht mal also bewiesen worden, nicht? Und das macht er vom Subjekt ausgehend, nicht? Dass das Subjekt sich selbst gar nicht fassen kann, ohne Voraussetzung einer äußeren Welt. Das geht gar nicht. Also die Einheit des Bewusstseins können wir nur unter der Bedingung einer Einheit der Welt überhaupt denken. Nicht?
Ja, aber gleich
das ist eine Widerlegung des Idealismus, nicht? Wie er das nennt.
Ja, ich mein, das, worauf ich raus möchte, ist eigentlich, wir nennen diese Philosophie den deutschen Idealismus. In diesem deutschen Idealismus, wo der dafür steht, unter anderem der deutsche Idealismus, ist keine materialistische Theorie, sondern der hat den Geist den Vorrang und im Ideal wäre sozusagen der Geist nur noch bei sich selbst. Diese Entwicklung ist aber nur möglich, und auch das so darzustellen, ist nur möglich unter jeweiligem Rückgriff auf etwas, was nicht Geist ist. Materialistische Theorien werden ja diejenigen genannt, die sagen, der materielle Reproduktionsprozess des Lebens ist dann der zentrale Punkt, durch den das Bewusstsein bestimmt wird. Also bei Marx dann mündet das in dem Satz, das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein.
Ja, also ein Materialismus, der dann schon durch den Idealismus mit hindurchgegangen ist.
Aber eben, soweit ist der Idealismus nicht, wie der Materialismus.
Beziehungsweise ist... Finden sich Voraussetzungen, auf die wird hin und wieder dann auch reflektiert. Wir haben das ja schon gesehen. Es finden sich dort Voraussetzungen, die eigentlich, wenn der Idealismus wirklich konsequent nur idealistisch sein wollte, nicht, gar nicht denken könnte. Nicht?
Richtig, darauf weist ja auch Adorno hin. Dass deshalb die Brüche, die. Und da muss man ganz genau hingucken bei Hegel, weil er es natürlich hervorragend versteht, die Stellen, an denen diese Brüche sind, zu kaschieren. Das wird ganz unter der Hand, werden da Dinge eingeführt oder auf Dinge zurückgegriffen, die dann von ganz zentraler Bedeutung sind oder sich als solche erweisen. Und da ist eben zum Beispiel der Begriff der Begierde einer. Also wie bestimmt man den dann näher? Also wenn man sagt, das ist der Verfasstheit des Körpers geschuldet, ja? Also bestimmten biochemischen Prozessen des Leibes, dann bleibt es ja aber nicht nur bei dieser Gestalt von Begierde. Insbesondere da nicht mehr, wenn wir von einem Herr-Knecht-Verhältnis reden. Nun können wir versuchen, dieses Herr-Knecht-Verhältnis unabhängig von allen materiellen Bedingungen zu begreifen, nur als Ausdruck oder als Form oder Gestalten des Bewusstseins, die sich aufeinander beziehen. In dem Moment würden wir ja völlig absehen von den materiellen Reproduktionsbedingungen der Leiber, die dann als Knechte oder die als Herren existieren oder existiert haben. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass also dieses Herr-Knecht-Kapitel eben nicht nur die Beschreibung eines Bewusstseinszustandes ist, wie er in der Vergangenheit aufgetreten ist, sondern also den wir sozusagen im Verlauf der Entwicklungsgeschichte der Menschheit schon überwunden hätten, sondern dieses Kapitel wäre gerade jetzt auf die gegebenen Verhältnisse mal zu reflektieren, inwieweit können wir heute noch von Herr und Knecht reden oder sind diese Termini um Verhältnisse zu Beziehung zwischen Menschen heute zu bezeichnen, völlig obsolet.
Wenn wir uns Bücher von Soziologen angucken. Ich denke da jetzt an ein Buch von Richard Sennett, das heißt Autorität. Hm. Enthält aber auch ein Kapitel über Hegels, Herrn-Knecht-Kapitel. Nicht? Hm. Daran kann man ja erkennen, dass diese Selbstbewusstseinsverhältnisse, nicht? Also wenn jemand einer Autorität unterliegt, nicht? Darauf kommt es dem Senator in dem Fall an, dass sich dann solche Verhältnisse, wie dass der Herr eigentlich abhängig ist vom Knecht, nicht? Also beispielsweise die Vorgesetzten, nicht? Sind ja von ihren Mitarbeitern abhängig.
Ja.
Auch. Nicht nur das Umgekehrte, was sich jeder Vorgesetzter so denkt. Nicht? Je autoritärer er ist, nicht? Desto weniger ist ihm bewusst, wie abhängig er eigentlich ist. Nicht? Also es ist dann wie bei diesem berühmten Dirigenten, der von den Musikern ausgeschimpft wird, nicht? Und sie drohen damit, dass sie das nächste Mal das spielen, was er dirigiert, nicht? Dirigent ist ja bei Sennett auch in einem anderen Buch ein Beispiel für so Autorität, nicht? Für Herr- und Knecht-Verhältnisse. Also das es sind Binnenstrukturen des Bewusstseins, die wir in unserer Sozialisation ja immer wieder durchmachen. Deswegen hatte ich ja auch das mit eurer Majestät, das Baby da gemacht. Das kommt natürlich, wenn jemand so ein Muttersöhnchen ist, nicht, und mit 20 immer noch auf die Mutter angewiesen, dann, wenn sie dann irgendwann mal sagt nein, ist er ganz schön aufgeschmissen, nicht? Wenn sie dann nicht mehr ihrem Herrn gehorcht, nicht? Und die Wäsche macht und das Essen und so weiter.
Aber ich würde ja noch weitergehen und fragen, die Termini Herr und Knecht sind sozusagen Termini, die im Zusammenhang stehen damit, dass man das noch identifizieren kann oder dass es sozusagen personifiziert werden kann. Der Vorgesetzte, von dem du gesprochen hast, der ist ja in Wirklichkeit gar kein Herr.
Naja, schon eine Charaktermaske, also eine Personifikation von Herrschaft.
Ja, in Wirklichkeit ebenfalls Knecht. Und da stellt sich einfach die Frage, wohin ist der Herr gerückt? Wohin ist er verschwunden, wenn er sozusagen nicht mehr greifbar ist? Ist das Ackermann von der Deutschen Bank oder wie auch immer? Also irgendwelche Vorstandsvorsitzenden. Wer ist der Herr? Und wer von den Bürgern begreift sich als Knecht?
Ja, in diesem Sinne ist das Herr- und Knecht-Verhältnis anonym und selbstständig geworden. Nicht? Er hat sich verselbstständigt gegenüber personalen Interaktionen. Deswegen musste Marx ja dann auch noch ein Kapital schreiben. Nicht?
nur was hätte das, also das jetzt für Folgen für das, wenn wir jetzt die Phänomenologie des Geistes neu schreiben wollten und wir wären an diesem Kapitel angekommen und könnten es so nicht mehr schreiben, was wäre das nächste Kapitel, was ich anschließen müsste? Wie müsste das aussehen?
Ja, wir müssen die historischen Herrschaftsverhältnisse, die Voraussetzung waren dafür, dass der Kapitalismus sich überhaupt entwickeln konnte, nicht? Mhm. Die müssen wir ja mit einbegreifen. Mhm. Und diese Herrschaftsverhältnisse sind ja nicht einfach nur verschwunden durch die bürgerlichen Revolutionen, sondern sie sind ja auch gleichzeitig bewahrt. Nicht? Das heißt Disziplinierung und solche Dinge. Also strukturell hat es ja Nachfolgerbegriffe gegeben, nicht? Also wie Disziplin, nicht? Bei Max Weber oder in anderen Soziologien. Das müssen wir natürlich jetzt auch noch genauer betrachten und das schaffen wir jetzt in einer Minute
nicht mehr.
Wahrscheinlich nicht mehr, weil wir so schnell dann doch nicht reden können.
Mit Sicherheit nicht mehr.
Und dann enden wir doch nochmal schnell noch mit Musik und verschieben es jetzt auf das nächste Mal.